schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zum Humanistischen Magazin. Beginnen wir mit einer Frage. Wie und vor allem wo bekommen Kinder und Jugendliche in einer Großstadt noch genügend Freiraum? Am besten noch mit einer eigenen Homebase, wie sie es selbst wohl formulieren würden. Die Antwort? In den Türmen einer mittelalterlichen Stadtmauer, sofern vorhanden wie in Nürnberg. In den kleinen, charmanten Türmen haben verschiedene Jugendorganisationen eine Heimat gefunden. So auch die jungen HumanistInnen, die Jugendorganisation der Humanistischen Vereinigung. In ihrem Turm an der Spittler-Tormauer finden Treffen, Feiern und Events statt. Und beim ersten Nürnberger Türmefest gab es jetzt die perfekte Gelegenheit, sich selbst und den Turm allen Interessierten einmal vorzustellen. Dazu gleich mehr. Zunächst einmal widmen wir uns aber einer neuen, starken Stimme des Humanismus im Bundestag. Anke Hennig von der SPD ist seit Ende 2021 Bundestagsabgeordnete, gleichzeitig Ortsbürgermeisterin in Bramsche in Niedersachsen, ausgebildete Kindertagespflegerin und Mitglied der Humanistischen Vereinigung. Dass ihr die humanistischen Werte in die Wiege gelegt wurden und es gerade heute in vielen politischen Bereichen eine deutliche und vernehmbare Stimme für diese Überzeugungen braucht, darüber berichtet sie im folgenden Interview.
Frau Hennig, die parlamentarische Sommerpause naht ja, auch wenn jetzt eigentlich die Zeiten nicht unbedingt dafür gemacht sind. Denn während die Pandemie weiter am Abklingen ist, überschattet nun der Krieg Russlands gegen die Ukraine eigentlich fast alle anderen wichtigen politischen Fragen. Gibt es denn Themen, die Sie, wenn Sie eine Zwischenbilanz ziehen sollten, jetzt trotzdem schon herausstellen könnten?
Die nicht den Krieg betreffen, beziehungsweise auch noch den Krieg betreffen, ja, gibt es tatsächlich. Ich setze mich ganz stark für Kinderrechte ins Grundgesetz ein und das geht ja auch einher mit der Frage, was können wir für die Kleinsten tun, gerade im Hinblick jetzt darauf, dass wir ja auch viele geflüchtete Kinder nach Deutschland bekommen aus der Ukraine, noch zusätzlich zu den Geflüchteten, die sowieso ja schon kommen. Und da ist es mir ganz wichtig, dass wir auch den Kindern eine Stimme geben und die Rechte ins Grundgesetz verankert werden. Das ist eins meiner elementarsten Forderungen, die ich jetzt mit auf den Weg bringen will. Außerdem ist mir die Kindertagespflege ein sehr großes Bedürfnis. Das gehört ins Gute-Kita-Gesetz und da arbeite ich auch dran, dass die Tagespflege nochmal einen etwas höheren Stellenwert in der Gesellschaft bekommt und alle queerpolitischen Themen, die mir sehr wichtig sind, denn unsere Gesellschaft ist vielfältig und da gehören halt auch queere Menschen dazu und auch da arbeite ich hartnäckig dran und auch da im Hinblick auf die Ukraine-Krise natürlich auch vor allem trans- und homosexuelle Menschen, die den Weg nach Deutschland suchen müssen, weil sie aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgt werden.
Ja, gibt es denn da Themen, die nach Ihrer Meinung aus einer dezidiert humanistischen Sicht jetzt besondere Aufmerksamkeit verdienten?
Ja, das Selbstbestimmungsgesetz für trans- und queere Menschen. Ich finde das ganz wichtig, weil gerade da geht es ja um Menschenrechte und nicht einfach nur um Rechte, um Selbstbestimmung, sondern um elementare Menschenrechte an der Stelle. Und ja, das kann ich aus humanistischer Sicht ganz klar sagen, ganz, ganz wichtig.
Glauben Sie, dass die Politik wirklich schon alles Mögliche getan hat, also um Eltern, Kita-Pädagoginnen und Lehrkräfte zu unterstützen, sich von diesen außerordentlichen Belastungen zu erholen?
Ja, die Politik hat schon sehr viel getan, aber noch nicht genug. Wir arbeiten ganz intensiv daran, weitere Belastungen von den Kindern vor allen Dingen und in der Bildung zu nehmen, weil da muss nachgebessert werden. Und da sind wir ja gerade beim guten Kita-Gesetz zum Beispiel dabei oder Ganztagsausbau von Grundschulen. Das reicht noch nicht aus, was bis heute passiert ist. Also da muss weiter fortschrittlich gearbeitet werden an der Stelle.
Sie haben jetzt ein Thema schon angesprochen. Da würde ich gern vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, denn die Koalition hat sich das ja selbst auch zum Ziel gesetzt, endlich mal einen rechtlichen Rahmen für die Ablösung dieser sogenannten historischen Staatsleistungen an die großen Kirchen auf den Weg zu bringen. Jetzt ist auch hier der Krieg gegen die Ukraine ja dazwischen gekommen. Rechnen Sie da mit baldigen Ergebnissen und könnten Sie nur kurz skizzieren, welche Lösung für Sie die attraktivste wäre?
Also vom Grundsatz her als Humanistin und auch Mitglied in der humanistischen Vereinigung tatsächlich und dem Gesamtbild würde ich sagen, ja, wir müssten es eigentlich wirklich komplett abschaffen. Das hat auch mit Gerechtigkeit zu tun. Aber da bin ich tatsächlich jetzt mittlerweile so ein bisschen im Thema drinne, dass ich sagen kann, also wir müssen wirklich alles betrachten. Und das ist auch nicht übers Knie zu brechen. Und da hat gar nicht mal unbedingt der Ukraine-Krieg damit zu tun, sondern ganz einfach die Situation, dass man es wirklich genau schauen muss. Wir können nicht einfach sagen, so, das schaffen wir jetzt ab, Punkt. Sondern wir müssen die Konsequenzen betrachten und sehen, was passiert eigentlich dann, wenn wir das abschaffen.
Eines der Gesetzvorhaben ist ja auch die verfassungskonforme Regelung der Suizidbeihilfe. Und die sich jetzt noch in einer ziemlich rechtlichen Grauzone befindet. Wofür würden Sie hier plädieren?
Ja, ich bin tatsächlich für aktive Sterbehilfe in aller Konsequenz. Allerdings auch da, und da habe ich ja auch schon gesagt, wir müssen da genau gucken, dass es auf rechtlich standhaften Beinen verankert wird. Denn wir können ja nicht einfach Freifahrtscheine verteilen und sagen, hier, jeder Arzt darf das und das machen. Nur, oder wenn jetzt zum Beispiel jemand nicht körperlich schwer krank ist, sondern psychisch schwer krank ist, dann einfach sagen, ich nehme jetzt das Leben und jetzt darfst du mir mal bitte meine Medikamente dafür nehmen. Also das ist ein bisschen komplexer, das ganze Problem. Und ich positioniere mich tatsächlich im Augenblick noch für gar keinen Vorschlag, sondern ich beschäftige mich mit dem komplett, mit allen drei Paketen, die wir da jetzt gerade so bekommen haben, die möglich sind.
Dann bedanke ich mich schon mal, Frau Hennig, für die Informationen und die ausführlichen Antworten und auch die persönlichen Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Vielen Dank für das Interview.
Habe ich sehr gerne gemacht. Das war ein sehr nettes Gespräch. Vielen Dank.
Hier sind die Kurzmeldungen. Im Rahmen der Generalversammlung 2022 der Humanists International im schottischen Glasgow ist eine neue Deklaration des modernen Humanismus verabschiedet worden. Sie ersetzt die Amsterdam-Deklaration von 2002 und umfasst eine grundlegende Beschreibung des Humanismusverständnisses aller unter dem HI-Dach zusammengeschlossenen Vereinigungen aus allen Teilen der Welt. Einleitend heißt es dort: Humanistische Überzeugungen und Werte sind so alt wie die Zivilisation und haben in den meisten Gesellschaften der Welt eine Geschichte. Der moderne Humanismus ist der Höhepunkt dieser langen Traditionen des Nachdenkens über Sinn und Ethik. Die Quelle der Inspiration für viele der großen DenkerInnen, KünstlerInnen und Menschenfreunde der Welt und ist mit dem Aufstieg der modernen Wissenschaft verwoben. In mehreren Passagen hebt die Deklaration hervor, dass HumanistInnen danach streben, ethisch zu sein, rational und wissenschaftlich fundiert zu handeln und ein erfülltes Leben zu führen.
Gemeinsam mit ihren Familien und Freunden sind kürzlich wieder zahlreiche Jugendliche in einen neuen Lebensabschnitt gestartet. Die humanistischen Jugendfeiern waren für die Gruppen in Bayern, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und für das bundesweite Online-Angebot Jugendfeier überall der Höhepunkt des Jugendfeierjahres. In den Monaten der Vorbereitung hatten sich die Jugendlichen bei zahlreichen Treffen, Ausflügen und Projekttagen mit Themen rund ums Erwachsenwerden beschäftigt. Mit viel Freiraum und eigenen Ideen gestalteten sie die Feiern mit und gaben mit ihren Vorträgen, Musikstücken oder Statements den Gästen Einblicke in die Gedanken und Einstellungen der jungen Generation. Ein bedeutender Schritt auf der Grundlage humanistischer Werte und ein unvergesslicher Tag für alle Beteiligten.
Knapp 2 Monate lang hatten Geflüchtete aus der Ukraine die Möglichkeit, sich in den 4 Kleiderläden der humanistischen Vereinigung eine kostenlose Grundausstattung zusammenzustellen. Im Juni endete die Aktion, bei der häufig mehr als nur materielle Hilfe geleistet wurde. Insgesamt haben sich 62 Menschen, zumeist Frauen und Kinder, eine kostenlose Auswahl an Kleidern und Haushaltsbedarf ausgesucht. Als großer Vorteil erwies sich, dass viele Mitarbeitende in den Läden ukrainisch oder russisch sprechen, sodass die Verständigung ganz reibungslos funktionierte. Da die meisten noch in den Wintermonaten überstürzt aus der Ukraine flüchten mussten, waren bei der Hilfsaktion vor allem Kleidung und Schuhe für die Sommermonate gefragt. Gleichzeitig wurde aber schnell deutlich, dass neben der materiellen Unterstützung auch zwischenmenschliche Hilfe dringend nötig ist. Viele Betroffene hatten das Bedürfnis, über das Erlebte, ihre Situation und ihre Sorgen und Nöte zu sprechen. Soweit unsere Kurznachrichten.
Zum ersten Mal haben die jungen HumanistInnen, kurz Juhus, zusammen mit dem Kreis Jugendring und anderen Nürnberger Jugendverbänden zu einer Stadtrallye der besonderen Art eingeladen. In und um ihre insgesamt 6 Stadtmauertürme stellten die Jugendlichen beim ersten Nürnberger Türmefest ihre Gruppen, ihre Räumlichkeiten und ihre Aktivitäten vor. Neben den Juhus sind auch die DGB-Jugend, die Falken, die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg, der Kreis Jugendring Nürnberg und der Pfadfinderbund Weltenbummler mit dabei. Für das Türmefest haben die Juhus hinter ihrem Turm an der Spittlertormauer eine Außenspiel- und Grünfläche vorbereitet. Dort gibt es verschiedene Angebote, wie zum Beispiel einen Graffiti-Workshop. Für Madeleine Stauber von der Jugendarbeit der Humanistischen Vereinigung eine ideale Möglichkeit, Jugendliche anzusprechen.
Ohne diese Verbindung mit dem Kreisjugendring, klar, wäre viel weniger Kontakt zu den anderen Türmen da. Und es ist vor allem in der Jugendarbeit, vor allem auch in der offenen Jugendarbeit, die wir heute hier sind, schon wichtig, auch präsent zu sein und zu sagen, hey, wir sind hier und ihr könnt immer zu uns kommen und euch engagieren, wenn ihr Bock habt. Ja, und das muss jetzt auch wieder ein bisschen gepusht werden. Nach der Corona-Pandemie ist ja einiges ein bisschen eingeschlafen. Und da versuchen wir jetzt auch wieder mit den Juhus, die wieder ein bisschen zu aktivieren und da das wieder zu beleben.
Neben den Juhus kommen auch viele TeilnehmerInnen der humanistischen Jugendfeier zum Türmefest. Es ist das erste Treffen nach ihrem großen Fest Ende Juni. Viele von ihnen fieberten dem Graffiti-Workshop entgegen, den sie sich ausdrücklich im Jugendfeierkalender gewünscht hatten. Und manche von ihnen bleiben dann auch gleich ganz bei den Juhus.
Also uns fehlen auch neue Juhus, die ja durch die letzten 2 Jugendfeierjahrgänge war einfach dadurch, dass wir es online machen mussten, der Kontakt viel weniger. Man konnte viel weniger eine Beziehung aufbauen und sagen, hey, kommt doch nochmal vorbei oder so. Sondern es war halt online eher so, ja, anders. Man catcht die Jugendlichen dann nicht so gut. Und wir haben tatsächlich 2 neue Juhus aus der Jugendfeiergruppe 222. Die Luise ist heute auch hier. Ist sehr engagiert.
Das Engagement der humanistischen Vereinigung in den Türmen der Nürnberger Stadtmauer hat eine lange Geschichte. Schon seit den 1950er Jahren trafen sich humanistisch orientierte junge Menschen in dem Stadtmauerturm, der seit Ende der 90er Jahre das Hands-on-Museum Turm der Sinne beherbergt. Im Jahr 2006 bezogen die Juhus dann, nicht weit entfernt, den Turm in der Spittlertormauer. Für die Jugendreferentin der humanistischen Vereinigung, Anita Häfner, ein absoluter Glücksfall.
Der ist total wichtig. Also das kann man überhaupt nicht überschätzen, wie wichtig so ein Raum für eine Jugendgruppe ist. Also von der Identifikation her und auch von der Geschichte. Also wenn dann die älteren Jugendlichen, die dann halt schon, wir haben ja welche, die sind schon 10 Jahre dabei und dann auch die Geschichten erzählen, was hier halt alles schon passiert ist in den Türmen. Und also ohne eigenen Raum ist es wirklich eigentlich fast unmöglich, eine Jugendgruppe auf Dauer am Leben zu halten.
In dem mittelalterlichen Turm finden wöchentlich Treffen und fast alle Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Willkommensparty für die Jugendfeier, die Ferienangebote der Juhu Kids, Partys, Besprechungen und Sitzungen statt. Außerdem ist er Treff- und Ausgangspunkt für die Juhus und ihre Gäste aus anderen Bundesländern.
Das ist wirklich einmalig hier in Nürnberg und ich denke, das ist so der Geschichte auch ein bisschen geschuldet, dass man halt dann nach dem Krieg gesagt hat, man muss unbedingt was für die Jugend tun, also man muss Jugendarbeit machen, damit halt irgendwie nicht diese Schrecknisse von der Nazi-Zeit sich wiederholen. Und so, glaube ich, kam das zustande, dieser Stadtratsbeschluss. Also seit den 50er Jahren gibt es diesen Beschluss und der hat Bestand, dass die Türme der Jugendarbeit zur Verfügung gestellt werden.
Und seit 2013 können die Juhus sogar noch einen weiteren Stadtmauerturm direkt am Hallertor nutzen. Der stand zuerst für Kooperationsprojekte mit dem Turm der Sinne zur Verfügung. Im Zuge der Corona-Krise haben die Juhus den Turm dann in Eigenregie zum Kulturm umgebaut, einer Kunst- und Kulturbühne, auf der sich vor allem junge KünstlerInnen präsentieren können. Die Nürnberger Jugendtürme, beeindruckende Beispiele wie historische Gebäude mit frischem Wind und neuen Ideen interessant und angesagt bleiben.
Und damit sind wir am Ende des humanistischen Magazins angelangt. Wir bedanken uns fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn Sie auch das nächste Mal einschalten. Die nächste Ausgabe unserer Sendung hören Sie am 20. November, hier auf Bayern 2.